Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
vielfalter.podspot.de. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Die Ausgabe von März 2016, also vom 31. März 2016. Vielfalter Magazin gegen Monokultur könnt ihr jeweils am 4. und am letzten Donnerstag im Monat in Radio Dreieckland im Gruppenradio hören. Und ja, am Mikrofon wie immer Mirko. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Grundeinkommen, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, mit dem Seelenhonorar, mit Existenzgeld, mit Solidarität. Und ja, ihr könnt hier im Studio anrufen, natürlich nur, wenn gerade ich hier nicht live am Mikrofon bin, weil sonst kann ich nicht rangehen. Die Telefonnummer 0761 3848. Nee. Entschuldigung, nochmal. Die Telefonnummer 0761 31028 hier im Studio. Die Musik in dieser Sendung ist wieder einmal GEMA-frei gefunden auf dem Portal Jamendo. Und das Stück, was wir gerade im Hintergrund hören, das heißt Train und stammt von Sascha Ponkratow. Wer in Kontakt treten möchte mit Vielfalter Magazin gegen Monokultur, der kann eine Mail schreiben. Und zwar an vielfalter@rdl.de oder einen Brief an Vielfalter im Gruppenradio CO Radio Dreieckland Adlerstraße 1279098 Freiburg. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Nachricht auf einem Anrufbeantworter zu hinterlassen unter 0761 3848 380. Nochmal 0761 für Freiburg, dann die 38 48 38 0. Dort kann man eine Nachricht für diese Sendung hinterlassen. Was wäre, wenn Menschen mit psychischen Störungen nicht aufgrund ihrer Krankheit sozial isoliert wären, sondern aufgrund ihrer finanziellen Nöte, die oft mit psychischer Krankheit einhergehen? So fing Ende Oktober 2015 ein Artikel in der FAZ an mit der Überschrift Seelenhonorar. In diesem Artikel wird darauf aufmerksam gemacht, dass Ängste und depressive Verstimmungen maßgeblich eventuell auch durch Geldsorgen befeuert werden und dass das auch in den Arbeiten verschiedener Wissenschaftler beleuchtet wird. Zum Beispiel der Wissenschaftler, der Amerikaner Greg Duncan oder Duncan, wie auch immer man ihn ausspricht, dieser Amerikaner diskutiert, untersucht Mütter, die in wirtschaftlich schlechten Verhältnissen leben, schenkt ihnen 4.000 Euro im Jahr und überprüft dann, ob die Hirnentwicklung der Kinder besser verläuft, wenn der ökonomische Druck auf die Familie nachlässt. Es gibt ein anderes Beispiel, eine vor gut 2 Jahren erschienene Studie. Da haben Harvard-Forscher Probanden über eine hohe Rechnung nachdenken lassen und ihnen dann Intelligenztests vorgelegt. Diejenigen, die arm oder verschuldet waren, schnitten deutlich schlechter ab. Ihre kognitiven Fähigkeiten waren absorbiert von den materiellen Bedrohungen. Ja, wie auch immer, also man merkt das im alltäglichen Leben und man kann es auch wissenschaftlich nachweisen, dass ein finanzieller Druck, also eine finanzielle Notlage, nicht förderlich ist für die Entwicklung, weder der Kinder noch der persönlichen Entwicklung, nicht förderlich ist für Intelligenz und für die Meisterschaft des Lebens, also die Fähigkeit, das Leben zu meistern beziehungsweise mit Schwierigkeiten umzugehen. In unserer Gesellschaft kommt dann noch dazu, dass wir bei der Hartz-IV-Behörde, dem Jobcenter, ist und dort Geld bekommt, auf das Geld des Jobcenters angewiesen ist, da passiert immer wieder auch Druck. Und auch dieser Druck, also der psychologische Druck, ist nicht zu unterschätzen und kann auch dazu führen, dass Menschen sich in Zustände flüchten, die andere dann als psychische Krankheit bezeichnen. Was heißt flüchten? Also es ist oftmals ja auch keine bewusste und gewählte Entscheidung. Wie gesagt, in dem Artikel werden dann Autoren zitiert, denen sich die Frage stellt, ob Armut Ursache oder Folge psychischer Krankheit ist. Und die finden auch in der aktuellen Studie keine Antwort, aber man sieht, wenn man finanziell interveniert, kann man das durchaus auch als Therapie ansehen. Also auch die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung anderer Menschen hilft ihnen eventuell mit ihren seelischen, psychosozialen Schwierigkeiten zurechtzukommen. Ja gut, das war jetzt mal eine etwas umständliche Einleitung. Ihr hört, wie gesagt, Radio Dreieckland mit Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Und ich bin vor einigen Tagen darauf aufmerksam geworden, dass in der Schweiz jetzt das Projekt Volksabstimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen wirklich realisiert wird. Und dazu hat Kollege Konrad im Morgenradio ein Interview geführt, aus dem wir den Anfang hören. Wer das komplette Interview hören möchte, findet das entweder auf freie-radios.net oder kann es dann komplett nachher nochmal im Fokus Südwest ab 18 Uhr hören. Aber jetzt erstmal den Anfang eines Interviews von Konrad aus dem Morgenradio.
Grundeinkommen, das heißt Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen, und die ist Schritt für Schritt immer weiter gekommen. Ich bin jetzt verbunden mit Eno Schmidt aus der Schweiz. Servus.
Servus.
Ja, Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen, das heißt, der Mensch soll praktisch sein Leben nicht fristen, sondern auskömmlich auskommen können, und das bedingungslos. Die Schweiz scheint hier voranzugehen, beziehungsweise die Schweiz hat am 5. Juni, als es ein Sonntag, eine historische Abstimmung, eine Abstimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen, zumindest in der Schweiz. Wo steht man in der Schweiz, beziehungsweise wohin will man in der Schweiz gehen und was wird gefordert?
Also, was wir in dem Initiativtext fordern, ist, dass es eine Richtungsentscheidung gibt. Da geht es noch nicht um Zahlen, um Summen und um die Ausgestaltung, sondern um die Frage, wollen wir, dass die Basis des Einkommens, der Sockelbetrag, für alle bedingungslos wird? Und wenn die Schweiz da mehrheitlich mit Ja stimmt, dann wäre das ein Weg, der sicherlich noch 10 Jahre dauert, das auszugestalten, und der aber parallel läuft zu Finnland, zu den Niederlanden, zu Kanada. Die Diskussion ist ja allgemein weltweit jetzt doch sehr stark geworden. Und das Besondere in der Schweiz ist, dass die Bevölkerung darüber abstimmt, dass es also eine Auseinandersetzung ist unter den Menschen.
Das heißt, die Parteien haben da weniger zu sagen, beziehungsweise haben sich da nicht getraut, was zu sagen.
So ist es. Die Parteien. Es gibt keine Partei, die jetzt dahinter steht. Es gibt innerhalb der Parteien jeweils Befürworter und Gegner. Aber es ist eben wirklich eine Bewegung von der Bevölkerung, von den Menschen hier in der Schweiz aus. Und ich denke, das ist auch das Problem ein bisschen in anderen Ländern, dass wenn das Initiativrecht nicht bei der Bevölkerung liegt, also nicht eine direkte Demokratie ist, dann tun sich Parteien doch sehr schwer mit vor allen Dingen dem Gedanken der Bedingungslosigkeit.
Wie ist man da vorbereitet? Das heißt, wie ist man in diesen Prozess hineingegangen? Die Schweiz hat ja eine Tradition mit Volksabstimmungen, aber wie bereitet man so eine Initiative vor?
Also das ist in der Schweiz eben ja relativ einfach, weil hier doch die Demokratie sehr ernst genommen wird. Also Daniel Haenie und ich haben vor 10 Jahren die Initiative gegründet, dann kamen andere hinzu und wir haben gesagt, jetzt machen wir eine Volksinitiative daraus. Das ist möglich, das kann jeder aus der Bevölkerung machen. Das muss genehmigt werden, dass es nicht gegen Völkerrecht und so etwas verstößt, aber dann ist es erlaubt. Und dann hat man ab einem Stichtag 18 Monate, also 1,5 Jahre Zeit, auf der Straße, auf den Plätzen Unterschriften zu sammeln von stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, ja, wir wollen diese Abstimmung. Wenn es gelingt, über 100.000 Unterschriften zu sammeln, und wir haben 126.000 gesammelt, dann ist das eine rechtsverbindliche Volksabstimmung, die daraus wird. Das ist also dann nicht mehr die Frage, ob die Parteien oder die Regierung das gut oder schlecht finden. Die Regierung hat ja auch hier gesagt, nein, wir empfehlen der Bevölkerung auf jeden Fall Nein zu stimmen. Und auch das Parlament hat mit großer Mehrheit gesagt, wir empfehlen mit Nein zu stimmen. Aber das heißt nicht, dass die Souveränität nicht bei der Bevölkerung liegt. Und das wird am 5. Juni jetzt entschieden, ob nicht eine Mehrheit der Bevölkerung Ja sagt. Und ich denke, dieses demokratische Vorgehen, wo eben nicht über der Meinung der Bevölkerung noch eine übergeordnete Wahrheit steht, sondern wo man sagt, wir vertrauen darauf, dass die Menschen es selber wissen und das ist das Führende, das ist, glaube ich, mit eine Nachricht, die auch mit dieser Volksabstimmung in andere Länder geht, also eine Belebung der Demokratie, denn es ist eigentlich der gleiche Gedanke, den Menschen die Entscheidung für die politischen Angelegenheiten wirklich zu überlassen und wirklich zu sagen, die Bevölkerung ist souverän und beim Grundeinkommen zu sagen, die Entscheidung über dein Leben in dieser einfachen Basishöhe des Grundeinkommens, da ist es dir freigegeben.
Ja, soweit ein Auszug aus dem Interview, das Konrad im Morgenradio geführt hat. Das komplette Interview könnt ihr heute bei Fokus Südwest hören oder eben nachhören auf freie-radios.net. Die Abstimmung in der Schweiz hat die Deutsche Initiative für ein Grundeinkommen zum Anlass genommen, einen Aufruf zu starten, einen Aufruf zur Einführung der bundesweiten Volksabstimmung in Deutschland. Das findet ihr auf wirwollenabstimmen.de und dort könntet ihr auch unterzeichnen. Der Text, ich lese ihn nochmal kurz vor, am 15. Juni 2016 stimmen die Schweizer über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ab. Wieso wir nicht in Deutschland? Weil wir keine bundesweite Volksabstimmung haben. Wir können überhaupt gar nichts entscheiden. Deshalb fordern wir die Wählerinnen und Wähler des Deutschen Bundestages, unsere Abgeordneten unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit auf, die bundesweite Volksabstimmung dreistufig, Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid einzuführen. Denn wir sind das Volk, der demokratische Souverän, der Hervorbringer des Rechts. Zu den wichtigsten Rechtsfragen gehört das Recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja oder nein? Also, ich stelle das mal hier zur Diskussion, beziehungsweise man kann unterzeichnen. Im Moment gibt es 2.838 Unterschriften. Es haben wir gehört, in der Schweiz braucht man 100.000 Leute, die ein Volksbegehren starten, ist die Frage, ob wir das hier in Deutschland in nächster Zeit schaffen, 100.000 Leute zusammenzubekommen, die für die Volksabstimmung entscheiden. Zurück zum Grundeinkommen. Das Grundeinkommen wäre eine Möglichkeit, ohne Sanktionen, ohne Druck, ohne anderes eben zu einem Einkommen und weg von der Existenznot zu kommen, die doch in unserer Zeit weit verbreitet ist. Nico Pech ist nicht einer derjenigen, die ein Grundeinkommen befürworten. Er beschäftigt sich mit einer Postwachstumsgesellschaft und er sagt, dass ein Grundeinkommen noch nicht in Richtung Solidarität untereinander wirkt. Das wäre nämlich die Alternative, eine solidarische Gesellschaft, in der wir vielleicht gar nicht mehr so viel Geld ausgeben müssen. Also stellt euch vor, ihr müsst nicht einen Haufen Geld für Miete ausgeben. Die öffentlichen Nahverkehrsverbindungen wären kostenfrei nutzbar und. Also, dass wir kein Grundeinkommen haben, von dem dann die Sachen konsumiert und gekauft werden, sondern dass wir die Bedürfnisse vielleicht auch ohne Geld und ohne Geschäftemacherei befriedigen. Wie auch immer. Nico Pech hat sich mit der Postwachstumsgesellschaft beschäftigt. Er beschäftigt sich damit und im Februar 2016 hat er folgendes Interview gegeben an Milli von Radio Unerhört Marburg.
Klar sein, dass wirtschaftliches über die Grenzen des Wachstums wissen ja schon alle ziemlich gut Bescheid. Und was ich mich halt immer frage, ist, müsste eigentlich nicht jeder Person klar sein, dass wirtschaftliches Wachstum, dass das einfach nicht unbegrenzt möglich ist? Also wenn ich mir die medialen Beiträge dann so anhöre im Radio oder sowas, da bin ich immer wieder verwundert, dass es trotzdem immer wieder darum geht, dass das weiter wachsen muss. Und wie kann es denn sein, dass dieses Wachstumsparadigma nicht durchbrochen wird langsam mal?
Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, dass viele Menschen auch sehr gebildete Menschen immer noch am Wachstumsparadigma festhalten. Ein wichtiger Grund besteht darin, dass es als eine Art Ersatzreligion in modernen Gesellschaften eine zunehmende Fortschrittsgläubigkeit gibt. Das heißt, wir halten es für möglich, dass über bestimmte Innovationswellen erreicht werden kann, dass das Bruttoinlandsprodukt eben entkoppelt werden kann von ökologischen Schäden. Und dieser Glaube wird geschürt von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen. Wenn man sich also die Nachhaltigkeitsforscher mal so alle anschaut, dann glauben die alle, dass man mit regenerativer Energie oder mit gut gedämmten Häusern oder mit geschlossenen Stoffkreisläufen und so weiter, dass man damit tatsächlich das Kunststück hinbekommen kann, ein grünes, also ein ökologisch unschädliches Wachstum zu erzeugen. Und das wird den jungen Menschen schon in der Schule beigebracht. Also die Fortschrittsgläubigkeit unserer Gesellschaft erstreckt sich auch auf die Nachhaltigkeitsbewegung.
Was ist Ihr Hauptargument, um das zu widerlegen, diese These oder diesen Glauben?
Naja, das lässt sich in wenigen Sätzen nicht sagen. Die Thermodynamik alleine lässt uns verstehen, dass man überhaupt keine technischen Fortschritte zum ökologischen Nulltarif haben kann. Also auch der Eingriff in die Ökosphäre, um eine Windkraftanlage aufzubauen oder Dämmmaterial zu erzeugen oder ein Passivhaus zu bauen, auch diese Eingriffe haben eine ökologisch negative Wirkung. Das heißt also, das, was tatsächlich wachsen kann, das ist letzten Endes nicht materiell, kann damit nicht zum Gegenstand von Wirtschaft werden. Und das, was ökologisch verträglich ist, kann dauerhaft nicht wachsen. Das ist das Dilemma. Das müsste man natürlich etwas präziser ausführen, als das in einem Interview möglich ist. Aber es ist schon die theoretische Möglichkeit nicht gegeben. Also eine geldwerte Leistungsübertragung von einem Punkt B zum Punkt A oder C oder D in irgendeiner Form ohne ökologische Hinterlassenschaften zu Wege zu bringen. Jede Materie, Umwandlung und Translokation, ganz gleich welche Energieträger ich benutze, fordern ihren materiellen und damit auch ökologisch relevanten Tribut. Und Wirtschaftswachstum kann nur auf diese Weise aber erzeugt werden. Das heißt, Wirtschaftswachstum ist abhängig von einer, ich könnte sagen, von einer entgrenzten Produktion. Das heißt, von der Zerlegung der Produktion eines Gutes in räumlich entfernt liegende Arbeitsstationen. Das heißt also, dass sozusagen die Nicht-Ökologie-Verträglichkeit die Grundbedingung für die Ermöglichung wirtschaftlichen Wachstums ist. Das muss man verstehen. Das kann man natürlich jetzt nicht in wenigen Sätzen verständlich machen, aber das ist ein Befund, den ich vom Ende her jetzt aufzäume. Wir können in der Empirie, also in der Praxis, auch keine Gegenbeispiele finden. Der Witz ist ja, dass zum Beispiel die deutsche Energiewende überhaupt nicht zur Lösung eines ökologischen Problems beiträgt. Selbst wenn, was leider auch nicht mal der Fall ist, ein signifikanter Rückgang der CO2-Emissionen zu konstatieren wäre infolge der Verbreitung von Wind- und Solarstrom, müssten wir fragen, ob der landschaftliche Preis, ob die anderen ökologischen Schäden, die jetzt durch die Hintertür erzeugt werden, ob die tatsächlich eine Rechtfertigung sind für das. Was ist dann schlimmer, 200 Tonnen CO2 oder 200 Hektar Wald zu zerstören? Das heißt also, wir verlagern immer nur die ökologischen Schäden durch technischen Fortschritt, statt sie wirklich zu lösen.
Ich finde Ihre Arbeit ja so interessant, weil sie sozusagen aufzeigt, wie eine Transformation des Kapitalismus möglich wäre. Und was ich jetzt daran noch nicht so ganz verstanden habe, ist, handelt es sich dann bei Ihrem Modell auch noch um eine Marktwirtschaft, wo sozusagen der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird und wo immer noch gewinnmaximierend gewirtschaftet wird?
Das kann ich gar nicht wissen. Also eine Marktwirtschaft wird es sein. Ohne Märkte können wir nicht leben. Und Markt und Kapitalismus sind nicht dasselbe. Es gibt eine kapitalistische Marktwirtschaft. Dann haben Sie kapitalistische Verhältnisse und eine Marktwirtschaft. Aber man kann auch kapitalistische Verhältnisse haben ohne eine Marktwirtschaft. Und auch die Frage des Kapitalismus ist für mich irrelevant. Kapitalismus ist eine Zombie-Kategorie. Die hilft einem nicht weiter. Die Probleme auf diesem Planeten sind nicht kapitalistisch, sie sind technisch, sie sind physisch. Und sie haben etwas mit der Gier der Menschen zu tun. Ob zum Beispiel in einer Marktwirtschaft Unternehmen gewinnmaximierend operieren oder nicht, das liegt nicht an der Marktwirtschaft, sondern an den Menschen. Das heißt, es gibt sogar Fälle, wo diejenigen in der Marktwirtschaft besser bestehen, die am wenigsten Gewinn maximieren. Weil wenn sie kleinere Gewinne haben, können sie geringere Preise verlangen, also sind sie wettbewerbsfähiger. Das habe ich noch nie verstanden, weshalb Marxisten immer meinen, dass also Gewinnmaximierung und Konkurrenzfähigkeit in der Marktwirtschaft zusammengehen. Also so einfach ist die Welt dann nicht. Aber ich würde auch nichts tun, um kapitalistische Verhältnisse zu stützen, zu fördern oder sie auch nur in einer Silbe schön zu reden. Das ist einfach eine Kategorie, die schlicht und ergreifend nicht so wahnsinnig relevant ist. Also kurz und gut, die Angebotsseite einer Postwachstumsökonomie würde ein Marktsystem, aber ein reguliertes und ein viel, viel kleineres Marktsystem beinhalten. Weil die Koordination von arbeitsteiliger Wirtschaft ohne Märkte ist für mich unvorstellbar. Es hat viele Versuche gegeben, Alternativen zu schaffen, aber die sind alle gescheitert. Und auch jetzt scheitern sie gerade, während wir hier stehen. Deswegen habe ich nichts gegen eine Marktwirtschaft, sondern ich habe was gegen eine Marktwirtschaft, die zerstörerisch ist.
Wie würde das denn mit dem BIP in einer Postwachstumsökonomie aussehen? Wäre das dann konstant oder würde es gar schrumpfen?
Zunächst werden wir eine Phase der Schrumpfung erleben. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt könnte abnehmen und wir würden dann irgendwann ein Niveau erreichen, auf dem der Umbau der Ökonomie es erlaubt, ein bestimmtes, konstantes BIP-Niveau zu haben. Dieser Umbau bedeutet, dass wir eine viel kapitallosere Wirtschaft haben, weil nämlich der Zwang, das eingesetzte Kapital in der Produktion zu vermehren über Renditen oder Zinsen, immer bedeutet, dass wir unter einem Wachstumszwang stehen. Und diese Wachstumszwänge müssen wir beseitigen. Und das ist keine Frage der Reduktion, sondern das ist eine Frage der strukturellen oder organisationalen, ja, Umwandlung eigentlich der Produktionssysteme.
Thema Wachstumszwang, kann man sagen, dass das Zinssystem der Ursprung des Wachstumszwanges ist? Oder wenn nein, ja, wie kann man diese These entkräften?
Die These kann man nicht entkräften, dass der Zins ein Wachstumstreiber ist. Ist doch völlig klar, wenn ich also Kapital aufnehme von einer Bank und setze das in der Produktion ein, dann würde ich selbst, wenn ich gar keinen Gewinn erwirtschaften wollte, würde ich einen Überschuss erzielen müssen, um nicht nur den Kredit, sondern den Zins zurückzuzahlen. Aber der Profit, die Rendite, nämlich auf diese Weise das Kapital zu vermehren, ist ein mindestens so eklatanter Wachstumszwang. Also diejenigen, die immer dogmatisch behaupten, nur der Zins sei für alles Negative ursächlich, die spinnen. Und die anderen, die sagen, dass es nur die Rendite ist, die spinnen auch. Spinnen tun die nicht, die sagen, beides ist ein Problem. Jede Art der zwanghaften oder maßlosen Kapitalverwertung oder Vermehrung führt zu Wachstumszwängen. Das ist das Entscheidende.
Dann nochmal ganz kurz zum bedingungslosen Grundeinkommen. In meiner Vorstellung ist es so, dass wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, könnte man ja auf jeden Fall sehr viele Subsistenzpraktiken auf die Zeit verlegen, die dann dadurch einfach entstehen würde, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten. Wie stehen Sie denn der Idee gegenüber?
Das bedingungslose Grundeinkommen verletzt die Notwendigkeit, eine Äquivalenz zu haben zwischen Geben und Nehmen, aufs Eklatanteste. Also praktisch in einer endlichen Welt zu leben und systematisch Menschen etwas zu geben, ohne dass den Menschen abverlangt wird, die Herkunft dessen, was sie sich dann nehmen, in irgendeiner Form zu erklären oder dazu dazu beizutragen, das ist pathologisch. Ein solches System kann nicht alt werden. Das heißt also, es braucht eine gewisse Form der, man könnte das auch als Verantwortung beschreiben, aber eine gewisse Form der Reziprozität. Das heißt, wenn wir unsere Wünsche nicht dadurch regulieren, dass wir sie wieder anbinden an das, was wir selbst auch in der Lage sind, an Wünschen anderer zu erfüllen, ja, dann kann ein System nur explodieren. Dann kann nur sozusagen Maßlosigkeit dabei herauskommen. Das zweite Problem ist, dass die Finanzierung völlig ungeklärt ist, trotz verschiedener Studien, die vorliegen, weil die eben auf Grundannahmen beruhen, die ich für unrealistisch halte. Und drittens macht das bedingungslose Grundeinkommen abhängig. Unabhängigkeit, Resilienz, Autonomie, Nichterpressbarkeit heißt, nach Möglichkeit einen großen Anteil der eigenen Versorgung losgelöst von Geld irgendwie hinzubekommen. Und das bedingungslose Grundeinkommen heißt, ich hänge am Tropf des Staates.
Aber würde bedingungsloses Grundeinkommen nicht auch bedeuten, dass Menschen ihre intrinsischen Motivationen freien Lauf lassen könnten und aus Selbstverwirklichungsmotiven heraus halt auch einfach gemeinschaftliche Projekte starten würden und so weiter?
Also die intrinsischen Motivationen der Menschen haben wir doch jetzt. Und die münden in Konsum ein. Wieso soll ein bedingungsloses Grundeinkommen plötzlich die intrinsischen Motivationen der Menschen verändern und das auch noch zum Positiven aus einer Nachhaltigkeitsbrille bezeichnen? Das ist mir überhaupt nicht klar.
Aber da kann man ja auch fragen, wie sollen wir denn von dem jetzigen Zustand in die Postwachstumsökonomie kommen? Da muss es ja auch einen kulturellen Wandel geben oder einen Konsumwandel.
Ja, nun, also ich meine, es gibt jetzt schon so viele Menschen, die Teilzeitarbeit haben. Die haben die freie Zeit, um anfänglich mit anderen schon mal Anfänge zu starten. Und ich glaube, dass die Solidarität, die eine Gesellschaft aufbringen müsste, um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu etablieren, ja, eine viel schwierigere Aufgabe ist, als das bisschen Solidarität erstmal aufzubringen, das zu einer gerechten Verteilung der Arbeitszeit führt. Es ist ein Skandal, dass es Menschen gibt, die null Stunden arbeiten und Hartz IV empfangen und teilweise verunglimpft werden, damit wir uns recht verstehen. Nur das Problem kann ich nicht durch ein Füllhorn lösen, sondern indem ich diese Menschen auch wieder autonom mache, indem sie auch ein paar Stunden arbeiten können und indem sie eben ergänzend dazu eben andere Kompetenzen umsetzen. Und das setzt eine Umverteilung voraus, und zwar der Arbeitszeit. Und das kann die Politik, das können auch kollektive Entscheidungsprozesse durchaus hervorbringen. Und das sollten wir erstmal versuchen. Das finde ich viel, viel besser, weil es auch zu mehr Autonomie bei den Menschen führt. Vielleicht darf ich noch was zum bedingungslosen Grundeinkommen sagen. Wir stehen vor einer großen Wende natürlich auch in der Digitalisierung der Produktion. Industrie 4.0 ist so ein Stichwort, das da oft genannt wird. Und da sagen ja auch viele, dass da ein bedingungsloses Grundeinkommen die zig Millionen, das sind wirklich zig, die demnächst freigestellt werden, für die wir gar keine Arbeit mehr haben, weil alles automatisiert ist, dass wir die damit irgendwie bei Lohn und Brot irgendwie also halten könnten. Aber es wird eine Zweiklassengesellschaft dann werden. Diejenigen, die weiterhin als sogenannte Leistungsträger in den Produktionssystemen beschäftigt sind und jene, die mit bedingungslosem Grundeinkommen abgespeist werden. Das bedingungslose Grundeinkommen ist dann so ein Almosensystem für diejenigen, die die Gesellschaft nicht mehr braucht. Da würde ich sagen, da brauchen wir einen gesunden Aufstand im Kleinen, nicht als blutige Revolution, indem wir sagen, wir brauchen dieses System nicht, das uns aus, sondern wir schaffen uns unser eigenes System.
Wir brauchen dieses System nicht, das uns aussondert, sagt Nico Pech in einem Interview, das am 5. Februar von Radio Unerhört Marburg ins freie Radionetz gestellt wurde. Und ich möchte mich nochmal entschuldigen für die doch sehr eklatanten Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem inhaltlich verstehen, worum es geht. Ja, heute bei Vielfalter Magazin gegen Monokultur, Magazin für Inklusion, einige Gedanken zum Thema Grundeinkommen. Gestartet habe ich mit einem Blick auf den FAZ-Artikel Seelenhonorar, der Ende Oktober 2015 erschienen ist. Da wurde die These aufgestellt, dass Geldzahlungen durchaus therapeutische Wirksamkeit haben, also dass Menschen, denen finanziell unter die Arme gegriffen wird, bedingungslos, dass die auch bessere Möglichkeiten haben, mit ihren anderen seelischen, psychosozialen Problemen klarzukommen. Ja, von da aus jetzt zum Grundeinkommen, zu der Initiative in der Schweiz, die für den 5. Juni eine Volksabstimmung ins Rollen gebracht hat. Nico Pech, wie gesagt, kritisiert das bedingungslose Grundeinkommen, eine solidarische Gesellschaft, in der wir vielleicht gar nicht mehr so viel Geld brauchen für die Basics, wäre vielleicht auch sinnvoll. Und ja, ich wünsche mir, wie auch immer, eine Welt, in der niemand aus ökonomischen Gründen leiden muss. Ja, geht eigentlich nur mit Umverteilung und Solidarität, das auch nur freiwillig. Ja, wir haben hier auch im freien Radionetz noch einen Beitrag zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und zwar ein Interview mit Werner Retz. Ein Interview, das ebenfalls von Milli von Radio Unerhört Marburg geführt wurde. Und zwar Ende November 2015. Viel Spaß in den nächsten 13 Minuten und 13 Sekunden mit Werner Retz und dem bedingungslosen Grundeinkommen.
Was würden Sie machen, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Sich endlich den Dingen widmen, für die man sonst zu wenig Zeit hat? Arbeitsangeboten eine Absage erteilen, die man für unzumutbar hält, mehr Zeit mit Freundinnen und Familie verbringen, sich stärker ehrenamtlich engagieren, eigene Projekte voranbringen. All dies könnten mögliche Antworten sein. Werner Retz, Mitglied der ATTAC AG Genug für Alle, referierte am 26. November in Gießen über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich nutzte die Gelegenheit, ihm ein paar Fragen zu stellen und wollte wissen, was für Beispiele gibt es denn, wo das bedingungslose Grundeinkommen im kleinen Maßstab umgesetzt wird?
Ja, es gibt unterschiedliche Sorten von Projekten, in denen mit Grundeinkommen experimentiert wird. Ein richtiges Grundeinkommen in diesem Sinne gibt es eigentlich nirgendwo bisher. Die eine Sorte Projekte sind das, was man fachlich unter dem Begriff Mindesteinkommen gegen den Hunger oder auf Englisch Basic Food Income zusammenfasst. Da kriegen Menschen ein bisschen Geld, das ausreicht, um sich ein oder zwei warme Mahlzeiten am Tag kaufen zu können. Das überwindet nicht die Armut, das überwindet aber den Hunger und gibt eine gewisse Lebensperspektive. Solche Projekte gibt es in Namibia und in anderen Ländern des südlichen Afrika. Die führen eigentlich immer dazu, dass sich die Gesundheitssituation der Menschen verbessert und dass auch kleine ökonomische Investitionen in den Gemeinden entstehen. Es gibt eine zweite Sorte von Einkommen, die breit verteilt werden, die in Form einer Sozialhilfe funktionieren, besonders in Brasilien und in einer ganzen Reihe anderer lateinamerikanischer Länder. Das wird gezielt auch zur Bekämpfung des Hungers eingesetzt, bleibt aber an Bedingungen gebunden und erreicht eben im größten Beispielsfall Brasilien etwa ein Viertel der Bevölkerung. Dann gibt es einzelne Experimente mit Grundeinkommen, die sehr unterschiedlich zugeschnitten sind, die zum Teil nur ganz kleine Bevölkerungsgruppen betreffen, die zum Teil, wie in den Niederlanden, in einigen Städten so angelegt sind, dass man eine Gruppe von ein paar hundert Leuten in einer bestimmten Weise versorgt, eine Gruppe in derselben Größe in einer ganz anderen Weise versorgt und eine dritte wieder nochmal anders. Das gleicht so ein bisschen Patienten-Medikamentenstudien und hat etwas sehr Experimentelles, wo ich mich als Beteiligter irgendwie wie ein Mensch im Zoo beifühlen würde. Und es gibt schließlich als interessantestes Projekt bisher, am stärksten in Alaska ausgebaut, aber auch in anderen Ländern, Ansätze, bestimmte Teile öffentlichen Vermögens gleichermaßen an alle Gemeinde- oder Staatsmitglieder zu verteilen. In Alaska betrifft das einen großen Teil der staatlichen Öleinnahmen und kann in manchen Jahren oder hat in den letzten Jahren eigentlich immer ein paar tausend Dollar im Jahr betragen, die da dann pro Person bei rausgekommen sind.
Wie ist es mit der Schweiz? Man hört ja öfter mal irgendwie, dass in der Schweiz, da soll es ja auch diese Volksabstimmung darüber geben. Was ist da Stand der Dinge?
Es hat in der Schweiz eine Volksinitiative gegeben. Das ist der erste Schritt, den man gehen muss, wenn man zur Volksabstimmung will. Da muss man Unterschriften sammeln in einer bestimmten Zeit, eine bestimmte Zahl. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Bundesrat, also die Regierung der Schweiz, übernimmt diese Initiative und erlässt ein entsprechendes oder schlägt dem Parlament ein entsprechendes Gesetz vor. Das ist bei der Grundeinkommensinitiative nicht nicht geschehen, dann tritt der zweite Weg in Kraft. Es wird ein Referendum geben. Dieses Referendum wird vom Bundesrat über eine bestimmte Zeit, kann 2-3 Jahre dauern, vorbereitet. In dieser Zeit werden alle Verbände und politischen Organisationen zur Stellungnahme aufgefordert. Die Parteien positionieren sich zu diesem Referendum, sagen ja oder nein dazu. Dann wird eine Kampagne geführt. Das ist der Stand im Moment in der Schweiz. Und dann wird abgestimmt. Das passiert in der Schweiz im nächsten Jahr. Da wird also die Schweizer Bevölkerung über die Einführung eines Grundeinkommens abstimmen.
Nun gibt es ja unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten für ein bedingungsloses Grundeinkommen mit verschiedenen Konsequenzen, die daraus resultieren. Du hattest erwähnt, dass die Genug für alle AG sich für eine Wertschöpfungsabgabe einsetzt. Kannst du dieses Modell noch mal ein bisschen genauer erklären und auch die Konsequenzen davon?
Ja, wir haben im Prinzip zwei Schritte, schlagen wir vor in der Finanzierung. In einem ersten Schritt sagen wir, soll ein Grundeinkommen mit Instrumenten finanziert werden, wie sie zum Teil schon in dieser Gesellschaft existieren. Das heißt, Elemente, die bisher soziale Leistungen finanzieren, die in ein Grundeinkommen eingehen würden, wie das Kindergeld, wie das BAföG, normale Steuern. Aus normalen Steuern wird das ja finanziert. Die sollen bleiben. Zusätzlich wollen wir eine deutliche Heranziehung der Unternehmen mit ihren Gewinnen zur Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Da wäre in einem ersten Schritt, würde es darum gehen, die staatlichen Steuereinnahmen insgesamt so umzuorganisieren, dass die Unternehmensgewinne stärker herangezogen werden. In einem zweiten Schritt, und dann kommt die Wertschöpfungsabgabe ins Spiel, würde es darum gehen, ein bedingungsloses Grundeinkommen in Form der jetzigen Sozialversicherungen zu finanzieren. Sozialversicherungen werden bisher aus Beiträgen finanziert, allerdings nur von Einkommen oberhalb einer bestimmten Grenze und bis zu unterhalb einer bestimmten Grenze. Wir schlagen das Bürgerversicherungsmodell vor, das heißt, alle Einkommen vom ersten Cent bis zum letzten Euro werden mit einem gleichen Beitrag zur Finanzierung des Grundeinkommens herangezogen. Das deckt 50% des Grundeinkommens ab und die anderen 50% werden aus den Unternehmensgewinnen finanziert, also aus der Wertschöpfung der Unternehmen, die dann nicht mehr wie bisher die Sozialbeiträge, die werden bisher auf die Beschäftigten, auf das Einkommen der Beschäftigten, auch der Unternehmensbeitrag bezogen. In einem zukünftigen Modell wollen wir, dass die Einkommen die eine Seite, die eine Hälfte finanzieren und die Unternehmensgewinne die Wertschöpfung der Unternehmen die andere Hälfte.
Was bedeutet das dann nochmal genau für die Sozialversicherungsabgabe, die ich als Arbeitnehmerin zahlen muss?
Das hat zweierlei Konsequenzen für diejenigen, die bisher die höchsten Beiträge bezahlen, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Einkommen kurz unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze, also im Bereich von 4.000 bis 5.000 Euro, je nachdem Krankenkasse und Rente. Die werden in Zukunft deutlich weniger zahlen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze würden in einem bestimmten Rahmen unter Umständen mehr zahlen können. Formal würde das höher werden. Tatsächlich, weil mehr Leute herangezogen würden, könnte es sein, dass auch bei denen ein Stück weit bis zu den ganz hohen Einkommen die Beiträge noch sinken. Und die Einkommen im Geringfügigkeitsbereich, die bisher nicht beitragsmäßig belastet werden, würden dann belastet. Es entstehen daraus aber auch Ansprüche. Bisher entsteht daraus ja auch kein Anspruch. Da eine Hälfte des gesamten Systems von den Unternehmen gezahlt würde, würde das bedeuten, dass insgesamt die Prozentzahlen, mit denen Beiträge erhoben würden, deutlich sinken würden. Die würden auf unter die Hälfte der jetzigen Prozente sinken.
Okay, das klingt ein bisschen kompliziert. Es gibt ja dann zum Beispiel auch noch das Argument, dass ja das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich nichts an den Besitzverhältnissen ändert, weil es ja dann weiterhin Leute geben wird, die im Besitz der Produktionsmittel sind und andere, die es nicht sind. Und schlussendlich, wenn man jetzt über dieses Selbstverwirklichungsargument geht, ist es ja dann trotzdem nicht möglich, kostenintensiven Geschäftsideen oder kostenintensiven Dingen nachzugehen, die ich vielleicht aus Selbstverwirklichungsgründen dann gerne umsetzen würde.
Ein bedingungsloses Grundeinkommen ändert in der Tat an den Besitzverhältnissen erstmal nichts. Was ein bedingungsloses Grundeinkommen verändert, ist die persönliche Lebenssituation der Einzelnen. Die Einzelnen wären durch ein bedingungsloses Grundeinkommen so abgesichert, dass sie sagen können, ich tue jetzt die Dinge, die ich besonders gut kann und die ich besonders gerne will. Ob die Einzelnen das tun werden in der konkreten Situation, weiß man nicht. Das kann niemand vorhersagen. Das wird sich zeigen in einer solchen Situation. Aber ein Grundeinkommen gibt den Menschen diese Möglichkeit. Ein Grundeinkommen gibt den Menschen auch die Möglichkeit zu sagen, ich verkaufe meine Arbeitskraft nicht mehr an einen Unternehmer, sondern ich tue die Dinge, die ich tun will. Ob die Menschen sich weigern, ihre Arbeitskraft zu verkaufen oder ob sie sie weiterverkaufen, weil sie ein höheres Einkommen haben wollen, als das Grundeinkommen ihnen gibt, weiß man vorher nicht. Das wird sich zeigen. Aber der entscheidende Punkt ist, bisher sind im Kapitalismus alle Individuen außer denen, die viel Geld geerbt haben, gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um ökonomisch überleben zu können. Mit einem Grundeinkommen wären sie das nicht mehr. Und der Verkauf der Arbeitskraft ist der Kern der kapitalistischen wirtschaftlichen Verhältnisse. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen würde insofern im Kern des Kapitalismus einen Sprengsatz legen. Ob der jemals zündet, wird sich zeigen.
Aber wenn ich dann in der freien Zeit, die ich dadurch gewinne, etwas machen möchte, was aber trotzdem irgendwie höhere Investitionen erfordert, um mir zum Beispiel bestimmte Maschinen zu kaufen, mit denen ich irgendwas dann herstellen kann, was mir besonders liegt oder so. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, das kann ich ja dann trotzdem nicht machen.
Nein, die Mittel stehen aus dem Grundeinkommen nicht zur Verfügung. Das Grundeinkommen ist kein Investitionsfonds. Das Grundeinkommen würde allerdings dazu führen, dass innerhalb des Kapitalismus funktionsfähige Geschäftsideen, innerhalb des Kapitalismus, leichter über Bank oder andere Kredite finanzierbar wären als bisher. Bisher wird jeder, der von der Bank einen Kredit haben will, einen Finanzierungsplan vorlegen, der sicherstellt, dass er sich aus den Gewinnen auch sein persönliches Leben finanzieren kann. Würde ein bedingungsloses Grundeinkommen existieren, würde die Bank mit dem Finanzierungsplan zufrieden sein, der zeigt, dass das Geschäft funktioniert.
Wie sieht es denn aus mit dem Argument, dass es ja im Prinzip global angegangen werden muss, weil natürlich, wenn man es jetzt nur partiell macht, dann entstehen ja wieder Wettbewerbsnachteile. Wie kann man das denn dann trotzdem angehen, dass es zu so einer Transformation kommt?
In der Tat muss man Grundeinkommen als ein globales Projekt denken. Das zeigt allein schon die Tatsache der Migration. Menschen gehen von A nach B auf dem Globus. Das haben sie immer getan, das werden sie immer tun. Im Augenblick tun sie das aus bekannten Gründen in besonders großer Zahl. Das ist sicherlich kein dauerhafter Zustand. Wenn man sich die Geschichte anschaut, dann gab es solche großen Fluchtbewegungen immer nur über begrenzte Zeiträume hinweg. Aber Migrationsbewegungen wird es immer geben. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer Welt mit extrem unterschiedlichen Lebensverhältnissen ist natürlich ein Grund, mehr von A nach B zu gehen. Alleine deshalb schon muss man ein Grundeinkommen als globales Umverteilungsprojekt begreifen. Das zweite Argument, das du in der Frage ja schon angesprochen hast, ein bedingungsloses Grundeinkommen, das tatsächlich als nationales Umverteilungsprojekt funktioniert, würde einen gewissen Wettbewerbsnachteil für die heimische Industrie bedeuten, je nachdem, wie es finanziert wird. Da gibt es Finanzierungsvorschläge, die einen Wettbewerbsvorteil konstituieren würden. Das Finanzierungsmodell von Götz Werner würde einen Wettbewerbsvorteil für die inländische Industrie darstellen, weil sie von allen Steuern befreit würden und es nur noch Umsatzsteuern gäbe, nur die Verbrauchersteuern zahlen würden. Das wäre ein Nachteil für die heimischen Verbraucher, aber ein Vorteil für die heimische Industrie. Eine dritte Möglichkeit würde darin bestehen, ein bedingungsloses Grundeinkommen in einem ersten Schritt nicht so stark über eine tatsächliche Geldzahlung als über die Zurverfügungstellung öffentlicher Infrastruktur zu finanzieren. Das würde insgesamt die gesellschaftlichen Lebensbedingungen in einem Land derart verbessern, dass da heraus Anreize entstehen könnten, auch in einem solchen Land mit einem Geschäft tätig zu werden, weil man einfach zufriedenere Beschäftigte hat.
Infrastrukturmaßnahmen, um das nochmal zu veranschaulichen, würde dann bedeuten?
Das würde bedeuten, gute und umfassende gesundheitliche Versorgung für alle. Das würde bedeuten, kostenlose Mobilität. Das würde bedeuten, Energieversorgung mit einem Grundkontingent an Energie. Das würde bedeuten, Kommunikationsmittel und Zugänge, unter Umständen sogar Wohnen, in öffentlicher Verantwortung, kostenlos für alle Menschen in einer solchen Gesellschaft.
Ja, das war das Gespräch zwischen Milli von Radio Unerhört Marburg und Werner Retz, der sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auseinandersetzt. Ja, Zeit für ein wenig Musik, gefunden auf Jamendo. Das die Gruppe No More Dolls mit dem Stück Another Way of Living. Another Way of Living war das, und jetzt werden wir noch zu sanktionsfrei.de gehen. Die Würde des Menschen ist sanktionsfrei, eine Initiative, die kürzlich über einen Crowdfunding-Aufruf genügend Geld zusammenbekommen hat, um jetzt wirklich zu starten. Das Interview ist allerdings noch von Februar.
Wir schalten uns zwischen die Jobcenter und die von Sanktionen Betroffenen, um ihnen einmal praktische Hilfe, aber auch moralische Hilfe zu geben in Form dessen, dass sie zum Beispiel Jobcenter-Formulare online ausfüllen können. Sie können ihre Sanktionsbescheide, das Endziel hochladen per App oder auf dem Computer. Und wir werten das Ausschlagen, ein Widerspruchsschreiben vor, dass alles automatisiert geht. Und der Betroffene kann für sich entscheiden, möchte er unsere Hilfe tatsächlich in Anspruch nehmen oder möchte er den Widerspruch selber zum Jobcenter schicken? Und wenn er unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchte, dann generieren wir automatisch den Widerspruch, schicken das sofort per Fax mit Rindebestätigung an das Jobcenter bundesweit, je nachdem, welches Jobcenter betroffen ist, bis hin zur Klage mit diversen Anwälten, die wir im Hintergrund haben und das halt tatsächlich kostenlos für die Betroffenen. Und wir gleichen mit dem Sanktionsfonds, nenne ich das jetzt mal, auch die Sanktion aus. Die Betroffenen können sich wirklich in Anführungszeichen zurücklehnen und ihre Kräfte, weil das doch sehr kräfteraubend ist, einfach für sich wieder nutzen, für ihre Familie, für ihre Bewerbungen. Und sie wissen, sie sind einfach auch gut aufgehoben. Das heißt, wir unterstützen einfach auch pragmatisch.
Sie sprechen von Widersprüchen, also Widerspruch einlegen gegen die Sanktionen, die da den betroffenen Hartz-IV-Beziehern, Bezieherinnen auferlegt werden. Wie ist denn da so eine Erfolgsquote bei Widersprüchen? Erst einmal denkt man sich ja, das muss doch alles nach Recht und Ordnung passieren bei so einer Behörde wie dem Jobcenter, wenn da Sanktionen auferlegt werden. Was hat man denn da für eine Chance, dagegen Widerspruch einzulegen, dass die Sanktionen zurückgenommen werden?
Also die Chance ist sehr groß, weil ja auch bewiesen ist, dass rund 43% der Widersprüche und Klagen stattgegeben werden, entweder von Seiten des Jobcenters selbst oder durch die Gerichte. Ja, gestern auf der Pressekonferenz war ja der Rechtsanwalt Dirk Feiertag aus Leipzig vor Ort. Der sprach sogar in Leipzig von jedem zweiten Widerspruch oder Klage. Also die Erfolgsquote ist tatsächlich sehr hoch, weil einfach sehr viele Fehler in den Bescheiden schon sind. Ich nenne das immer auch gerne Leichtsinnsfehler, aber auch Unwissenheitsfehler von Seiten der Jobcenter. Also man sollte sich jede Sanktion tatsächlich genau angucken, rechtlich vor allen Dingen. Ja, und ich war schon immer der Meinung, ich würde gegen jede Sanktion sowieso prophylaktisch immer einen Widerspruch einlegen, weil in der Regel findet man einen kleinen Fehler von Seiten des Jobcenters.
Man hört ja dann auch die unterschiedlichsten Geschichten, warum Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen sanktioniert werden. Da kann schon mal eine begründete Terminabsage dazu führen, dass 30% des Satzes einbehalten werden. Wo sehen Sie denn da das Problem behaftet? Also auf welchen rechtlichen Grundlagen werden da die Entscheidungen über Sanktionierung gefällt? Beziehungsweise wer hat denn da überhaupt ein Auge darauf, dass das, ich sag mal, rechtens passiert, auch wenn die Frage, inwiefern Sanktionen überhaupt rechtens sind, also menschenrechtlich, okay, noch eine ganz andere ist, die geklärt werden muss.
Also ich möchte mal hier ein Beispiel aus Hamburg nennen, was wir als Linke auch über eine Anfrage herausgefunden haben. Zum Beispiel, wenn einer einen Termin hat und er wird krank. Dann gilt als wichtiger Grund die Krankmeldung. Das steht in den fachlichen Hinweisen und auch in den Weisungen der Bundesagentur für Arbeit, damit auch in den Jobcentern. Und in Hamburg, die Jobcenter sagen zum Beispiel, Krankmeldungen sind kein wichtiger Grund. Die akzeptieren ihre eigenen fachlichen Hinweise nicht, verstoßen damit eindeutig gegen das gültige Recht und die Menschen werden sanktioniert, trotz einer Krankmeldung. Ja, und das ist mit Sicherheit kein Einzelfall, weil ich habe das in den sozialen Netzwerken gepostet und habe dann in den Kommentaren gelesen, in Berlin ist das zum Teil so, in Bayern ist es so, in Bremen ist es so. Also das ist wirklich ein eklatanter Verstoß gegen die eigenen Weisungen. Und den Bereich haben wir natürlich auch woanders, wenn jetzt zum Beispiel Menschen einen Termin haben und sie haben gleichzeitig Vorstellungsgespräch, wird auch mal sanktioniert, weil es heißt, Jobcenter sei wichtiger. Ja, also das ist auch ein Verstoß gegen diese eigenen Regelung. Und ich habe manchmal so den Eindruck, auch aus eigener Erfahrung, die Mitarbeiter lesen ihre eigenen Weisungen nicht. Und das ist auch schwer, weil im Schnitt 900 bis 1000 Weisungen im Jahr kommen oder Arbeitshilfen oder Informationen. Das kann ein Mitarbeiter gar nicht lesen. Ne? Das ist zeitlich gar nicht zu schaffen.
Neben dem zeitlich nicht schaffbaren Aufwand, diese Anweisungen zu lesen, wie Sie gerade sagen, stellt sich mir auch die Frage, wie präsent eigentlich den Angestellten im Jobcentern die Lebensrealitäten von Hartz-IV-Beziehern und Bezieherinnen sind und die Auswirkungen solch einer Sanktionierung. Sie haben ja selber auch im Jobcenter als Arbeitsvermittlerin gearbeitet. Wie ist denn Ihnen das begegnet? Was spielt denn das da für eine Rolle?
Also das erschreckt mich bis heute, ich laufe ja auch als Beistand mit, die Grundeinstellung vieler Jobcenter-Mitarbeiter, also nicht alle, es gibt auch wirklich sehr empathische, dann aber was ja, mich
an
immer
dieser
sehr
Stelle,
waren zum Beispiel Menschen, die neu angefangen haben.
An dieser Stelle möchte ich langsam ausblenden aus dem Interview mit Inge Hannemann. Inge Hannemann ist Linken-Abgeordnete in Hamburg und hat selbst in verschiedenen Jobcenters als Arbeitsvermittlerin gearbeitet und ist sehr aktiv, was Hartz-IV-System betrifft. Sie hat gemeinsam mit den Grundeinkommensaktivisten Michael Bohmeier und dem Grundeinkommensaktivisten Michael Bohmeier, der die Initiative meingrundeinkommen.de gestartet hat, die Seite sanktionsfrei.de ins Leben gerufen. Sanktionsfrei.de ist aktiv und wenn ihr mit Hartz IV Sanktionen zu tun habt, könnt ihr euch dort weiter informieren. Meingrundeinkommen.de, das bietet die Möglichkeit, als Krauthörnchen für experimentelles Grundeinkommen für Einzelpersonen schon mal zu sorgen. Also man kann dort reinspenden und aus diesen Spenden, die für meingrundeinkommen.de reinkommen, wird jeweils, wenn 12.000 Euro zusammen sind, ein jährliches Grundeinkommen verlost von 1.000 Euro im Monat. Man kann sich natürlich auch einfach nur anmelden, um an den Verlosungen teilzunehmen. Okay, ich werde an dieser Stelle noch etwas Musik starten. Pornophonik mit Zed Robot, ein trauriger Roboter. Wer denkt da nicht an Per Anhalter durch die Galaxis? Ja. Ansonsten Ende April ist es wieder soweit, am 4. Donnerstag im April heißt es hier wieder Vielfalter Magazin gegen Monokultur um 16 Uhr. Das ist der 28. April, Donnerstag 16 Uhr im Gruppenradio. Und wer Anregungen, Kritik, Wünsche an diese Sendung hat, kann das per Mail schreiben an vielfalter@rdl.de oder auch per Post Vielfalter CO Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Am Mikrofon war der Mirko und viel Spaß noch mit dem weiteren Programm.
Cares anymore. Sad, sad robot. Sad.